Also ich fände es super, wenn die Leute ins Machen kommen würden. Also es muss ja nicht direkt die Riesendachbegrünung sein oder die, ich weiß nicht, mehrstöckige, überwuchernde Kletterpflanze. Aber wenn jeder ein bisschen anfängt, egal ob Balkon oder eine Fensterbank oder irgendwas anderes, wenn jeder anfängt, gerade in den Bereichen, wo es so zu asphaltiert und betoniert ist in den Innenstädten, wenn jeder da ein bisschen anfängt, an Begrünung was zu machen, ich glaube, das könnte super werden.
Energieschub, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
Hi und herzlich willkommen zurück zu Energieschub. In der letzten Aufladenfolge haben wir uns bewusst gemacht, welche Auswirkungen die Klimakrise auf unser Leben in der Stadt hat. Fest steht, wir müssen uns und unsere Umgebung anpassen, damit wir resilienter werden. So treffen uns Extremwetterereignisse weniger stark und wir können uns schneller von ihnen erholen. Die großen Stellschrauben bei der Klimaanpassung haben Politik und Verwaltung in der Hand, weil sie strukturelle Veränderungen umsetzen können. Das haben wir uns in der letzten Folge genauer angeschaut. In dieser Loslegen-Folge geht es aber darum, was jeder und jede im Privatbereich selbst tun kann. Vielleicht wohnt ihr auch zur Miete, wie ich, und fragt euch, wie ihr euch in Zukunft vor Extremwetter wie Hitze besser schützen könnt. Genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Annika Dobbers. Sie ist Begrünungsexpertin in der Gruppe Klimaanpassung hier bei uns in der Verbraucherzentrale NRW. Hi Annika, schön, dass du heute dabei bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, erstmal eine Frage zu dir und zu deinem Werdegang. Wie bist du eigentlich überhaupt zum Thema Begrünung gekommen?
Also es war eigentlich schon immer so meine Leidenschaft. Ich habe aber eigentlich was anderes gemacht, mal ursprünglich, Kommunikationsdesign. Bin so auch in der Verbraucherzentrale gelandet. Und als das Projekt Mehr Grün am Haus gegründet wurde, war ich irgendwie hellauf begeistert und wollte das unbedingt machen, weil ich das so toll fand und so spannend. Ja, das Thema, was für Begrünungsmaßnahmen ich am Haus selber umsetzen kann oder was ich insgesamt machen kann, auch mit fremder Hilfe. Mhm. Und habe mich drauf beworben und bin dann als Quereinsteiger glücklicherweise da reingekommen, mache das jetzt seit 3 Jahren und habe dieses Jahr erfolgreich meine Prüfung beim Bundesverband Gebäudegrün zur zertifizierten Fachberaterin Dachbegrünung absolviert.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch
noch. Dankeschön.
Das heißt, du interessierst dich auch privat für Begrünung oder machst vielleicht auch was in deinem, ich weiß nicht, hast du einen Garten oder irgendwie? So, oder
ich habe leider keinen Garten, aber ich habe mich durch alle Balkonthemen und Fensterbänke durchgearbeitet, hatte auch mal eine Zeit lang Garten und habe mehrere Jahre so einen sogenannten Mietacker gehabt, wo man Gemüse anbauen kann. Ah, ja. Auch ganz spannend, finde ich. Also gute Möglichkeit. Und habe ehrenamtlich im Botanischen Garten gearbeitet. Und also ich musste irgendwie immer die Finger in die Erde tun, um mich zu erden, im wahrsten Sinne. Und das ist irgendwie ein Teil von mir. Das finde ich immer total super. Also mache ich das auch privat von der praktischen Seite sehr, sehr gerne.
Toll. Ja, ich habe auch mal eine Saison so ein Feld gemietet und habe mich da auch mal so ein bisschen ausprobiert. Aber ich muss sagen, ich habe nicht den allergrünsten Daumen. Deswegen vielleicht kann ich da auch so ganz privat für mich jetzt heute noch so ein paar Tipps von dir mitnehmen.
Ja, gerne.
Okay, dann kommen wir jetzt zur Rubrik Nerdwissen. Ich sammle ja nerdige Facts von meinen Gästen. Ja, hast du Nerdwissen auch aus der Pflanzenwelt mitgebracht heute?
Ja, natürlich aus der Pflanzenwelt, genau. Und da gibt's den sogenannten Hauswurz. Das ist eine Pflanze, die so dickfleischige Blätter hat, ne? Und die gehört auch zur Familie der Dickblattgewächse und botanisch Semper vivum. Das bedeutet schon immer lebend. Also das ist eine Pflanze, die hat mit diesen dickfleischigen Blättern die Möglichkeit, Wasser zu speichern. Und wenn es im Sommer besonders heiß wird und wenig Wasser ist, kann die halt sehr gut überleben. Und das ist eine Pflanze, die man häufig auf eine Dachbegrünung macht. Und was ich ganz witzig daran fand, ist, das gibt's schon sehr lange, auch in der Kombination mit Dächern. Und im 9. Jahrhundert nach Christus hatte Karl der Große in seiner Landgüterverordnung sogar befohlen, diese Pflanze auf die Dächer zu pflanzen, weil er angeblich Gewitter vom Haus fernhalten sollte, also dass der Blitz nicht einschlägt. Und da gab es eine Verordnung zu, dass das alle auf ihr Dach drauf machen mussten. Also ursprünglich ist es wahrscheinlich so, dass es, das waren ja einfache Lehmbauten früher, also im 4. Jahrhundert ist ja auch schon erwähnt worden. Und er hat Wurzeln, mit denen er irgendwie was festhalten kann auf dem Dach. Und wenn das jetzt so Lehm- und Ziegelgemisch ist und nicht die Technik vielleicht wie heute, dann war die Pflanze auch ganz, ganz gut geeignet, um dort zu wachsen. So. Und dann gibt's halt diesen Glauben, dass diese Pflanze Gewitter und Schaden vom Haus, Dach, also fernhält. Mhm. Also nicht nur auf Wohngebäuden, sondern auch auf Scheunen und allem anderen, was irgendwie Dächer hat. Und es gab auch dazu die Idee noch, dass angeblich Hexen das in ihren Zaubertrunk mischten, um fliegen zu können.
Natürlich.
Und wenn man Blätter von dem Hauswurz in den Kamin reinstreute oder verbrannt und dann reinstreute, dann würde das helfen, damit böse Hexen nicht ins Haus durch den Schornstein reinkommen würden. Also kann man sicher heute noch super gebrauchen für alles Mögliche. Oh ja. Blitzableiter würde ich jetzt deswegen nicht abbauen, aber so fand ich irgendwie nicht. Ist eine, wie gesagt, ganz alte Pflanze und auch heute noch viel in Gebrauch und für trockene Standorte, wenn man jetzt auf dem Balkon, im Balkonkasten und nicht der größte Gießer ist, vielleicht auch was für dich.
Oh ja, unbedingt, ja.
So, solche Sachen und wenn die Nährstoffe nicht besonders gut sind, also wie gesagt, also auf solchen Flächen wie Dachbegrünungen oder in Töpfen oder in die Erde oder wenn ich zum Beispiel eine Trockenmauer habe, dann kann man die da auch super reinpflanzen, weil die sehr, sehr unkompliziert sind.
Okay, also super interessant. Also eine Pflanze mit einer reichhaltigen Geschichte und aber sehr pflegeleicht. Das
und sehr positiv. Ne? Also muss ja nichts für tun, aber hält irgendwie das Böse fern. Also sind keine schlechte Kombi.
Nee, auf keinen Fall. Ja, super. Vielen Dank, Annika, für den sehr interessanten nerdigen Fact. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal in unser heutiges Thema ein. In der letzten Folge habe ich ja mit einer Kollegin Andrea gesprochen und sie hat ja mit mir einen digitalen Klimaspaziergang durchgeführt und erklärt, wo wir ja besonders in der Stadt von den Klimafolgen betroffen sind und was getan werden sollte, um uns besser anzupassen. Für öffentliche Plätze muss das ja zum Beispiel in der Stadtplanung berücksichtigt werden und HauseigentümerInnen können ja gewisse Maßnahmen am Haus, am Garten, an der Garage und so weiter selbst vornehmen. Aber ich bin zum Beispiel Selbstmieterin und in meinem Umfeld wohnen auch die meisten zur Miete. Und da habe ich mich gefragt, inwieweit sind denn die MieterInnen von den Klimafolgen betroffen? Gibt es da Unterschiede oder Besonderheiten?
Also die Besonderheit ist sicher die, dass in den Innenstädten, wo man sehr stark das Problem mit sogenannten Hitzeinseln hat, also dass sich dadurch, dass es ja jetzt über die Jahre immer heißer wird, Extremwetterereignisse passieren und in den Innenstädten sehr viel versiegelte Fläche ist, das heißt also zu betoniert oder zu asphaltiert und wenig offene Fläche ist, wird die Hitze noch gespeichert oder verstärkt sich noch und es ist schwieriger abzukühlen. Und dort in den Innenstädten, wo genau das Phänomen immer weiter sich entwickelt und nicht zurückgeht, wie es eigentlich sollte, gerade um solchen Starkregengeschichten zum Beispiel entgegenzuwirken, dort wohnen mehr als die Hälfte meist Mieter und jetzt in NRW halt auch. Und das betrifft die natürlich besonders, wenn man als Mieter dort wohnt. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man guckt, was kann ich eigentlich selber noch machen? So. Mhm.
Ja, es soll ja heute bei unserem Gespräch besonders um Begrünung gehen. Was willst du denn jetzt erstmal so als Einordnung sagen? Welche Vorteile haben Begrünungsmaßnahmen denn als Instrument der Klimaanpassung?
Also sehr, sehr vielfältig. Ne? Wir haben ja gerade schon mal gesagt, ne? Also wenn die Innenstädte sich aufheizen durch zu wenig Grün, was ja das Problem dann ist, wenn alles versiegelt ist, wächst da nichts und dann entsteht diese Problematik. Also man kann natürlich durch eine Begrünung eine Kühlung bewirken. Also entweder durch Schatten, weil es eine höhere Pflanze ist, oder halt durch Verdunstung über die Pflanzen selber. Dann hat man, wie gesagt, die Verbesserung von dem Kleinklima. Auch der Gesundheitsaspekt ist da natürlich wichtig, ne? Wenn ich gerade, man hat irgendwie in so besonders heißen Phasen im Sommer ist es in vielen Städten schon zu Hitzetoten gekommen. Und also es ist auch eine Problematik, die sich immer verstärken wird und auf die man besonders achten sollte. Dann hat man natürlich die Verbesserung von der Luftqualität. Also Pflanzen sind so natürliche Feinstaubfilter. Dann habe ich natürlich die Förderung der Artenvielfalt, ne? Also habe ich eine begrünte Hauswand, können dann natürlich ganz anders Insekten und Vögel Nahrung finden. Rückgang ist ja seit vielen Jahren dramatisch zu bemerken, und das betrifft ja auch den Menschen in dem Fall dann. Also genau da hier Lebensraum irgendwie für Vögel, Insekten, andere Tiere zu schaffen. Und dann haben wir noch das Thema Niederschlagswasser, was ich eben schon mal angedeutet habe, ne? Also das Wasser kann nicht abfließen, weil der Boden irgendwie dicht ist. Es kommt an anderer Stelle zu Überflutungen und solche Geschichten, ne? Das hat man ja auch sehr häufig in den Nachrichten. Genau. Und dafür sind halt Begrünungsmaßnahmen total super. Je mehr, desto besser natürlich, aber auf der anderen Seite sagen wir auch, jeder Meter zählt. Also alles, was ich machen kann, und wenn sich möglichst viele zusammentun, dann kann man schon was bewirken. So. Also von daher einfach mal machen, ne? Mhm. Also das wäre wichtig.
Ja, vielleicht denkt mein Nachbar oder meine Nachbarin ja dann genauso oder wird davon inspiriert, ne? Und dann kommen immer mehr Leute zusammen.
Ja, es ist auch ganz häufig zu beobachten, wenn Leute anfangen, zum Beispiel ihre Mülltonnenbox zu begrünen mit einer quasi Dachbegrünung Mini, dass andere davor vielleicht stehen bleiben, und man sieht dann häufiger in Straßen mehrere davon, weil die Nachbarn dann denken, ach ja, das könnte ich doch auch machen.
Ja.
Das ist super.
Sehr gut. Ja, dann wird es jetzt schon konkret. Welche Begrünungsmaßnahmen kann ich denn als Mieterin selbst umsetzen?
Also erstmal kann man sagen, alles, was ich in Töpfen oder Pflanzgefäßen pflanzen kann, ist super geeignet, weil das natürlich für Mieter, ich sag mal, das Tool ist, weil das nachher, wenn man wieder auszieht, kann man es wieder mitnehmen, und das ist natürlich total gut. Anders als wenn ich jetzt irgendwas eingraben würde in den Garten oder sowas und das dann teilweise schwierig sein könnte. Also das ist erstmal total gut, und man kann auch sagen, der kleinste Garten ist ein Topf, also weil in Töpfe einfach total viel geht, was man da machen kann. Und generell ist es so, auch alles, was ich in Pflanzgefäße einpflanzen kann, ist in der Regel okay, wenn ich wieder ausziehe. Und bei allem, was man jetzt an Veränderungen oder auch Rückständen oder solchen Dingen, wenn irgendwas jetzt hier gemacht würde, was auch Beschädigung hinterlassen könnte, da sollte man vorsichtig sein, oder den Vermieter halt dazu befragen, je nachdem, was man vorhat, ne, damit man hier nicht irgendwie Ärger kriegen könnte.
Mhm. Wer in der Stadt zur Miete wohnt, hat ja eher selten das Glück, über eine große Terrasse mit Garten zu verfügen. Also zum Beispiel habe ich selbst auch nur einen Balkon, einen kleinen, aber immerhin, Balkon ist ja auch nicht selbstverständlich in der Stadt. Deshalb gehen wir vielleicht mal von einem kleinen Balkon aus. Wie kann ich denn meinen Balkon begrünen? Was brauche ich dafür? Vielleicht so als Grundausstattung, oder was muss ich beachten?
Also es kommt ein bisschen drauf an, wie man sich dem Thema nähert, wenn man jetzt vielleicht Anfänger ist auch, ne, und jetzt gerade eingezogen ist und den neuen Balkon dort stehen hat. Da könnte man sich im Vorfeld mal überlegen, was als Prio 1, was möchte ich da eigentlich, ne? Also geht's mir vor allem darum, dass ich möglichst wenig Arbeit habe, oder möchte ich einen blumigen Balkongarten mir gestalten oder einen Selbstversorger Balkongarten, wo ich Gemüse anbaue, oder mir so ein Urban Jungle hier gestalte. Also oder möchte ich vielleicht einen Sichtschutz zu meinem Nachbarn auch irgendwie haben, weil der nebenan auch einen Balkon hat oder sowas. Also da kann man natürlich irgendwie gucken, was hat man so für Gedanken im Kopf, was soll der erfüllen? So, ne? Und da kann man schon sehr viel Unterschiedliches machen. Also man kann da insgesamt halt sehr vieles machen, ne? Von einjährigen Saatgutmischungen von Blumen, die man in Topf aussät, über ja, Stauden, Gemüse, Ziergehölze, das gibt sogar kleine Obstbäume, wenn man jetzt einen Balkon hat und sagt, irgendwie einen Apfelbaum, da gibt's echt extra Züchtungen, die kann man sich da hinstellen, da kann man dann auch ernten, also wenn das was für dich ist. Genau, oder selbst im Herbst kann man jetzt noch Zwiebelblumen in Töpfe pflanzen, in so ein Schichtsystem quasi übereinander. Und dann hat man im Frühjahr auch schon was, was Blühendes auf dem Balkon und die Insekten natürlich auch. Also solche Sachen kann man auch machen. Und wenn ich jetzt weiter plane, wäre halt gut, einmal zu gucken, was habe ich für eine Lichtsituation. Wenn das jetzt irgendwie auch neu zum Beispiel ist und man weiß noch gar nicht so richtig, wie ist die Ausrichtung da, kann man ja auf dem Handy, gibt es ja häufig so einen Kompass drauf, da kann man mal gucken. Und dann ist mit der Lichtsituation deswegen auch noch mal wichtig, weil viele denken, ja, bei mir ist sonnig und dann ist das aber eigentlich nur eine Stunde am Tag. Aber Sonne, also die Definition, habe ich mal mitgebracht, Sonne heißt 6 bis 8 Stunden, das ist dann zum Beispiel Süd- oder Südwestrichtung und Halbschatten wären 4 bis 6 und Schatten ist dann wenig bis gar keine Sonne oder eine Nordseite. Und das ist halt wichtig, wenn ich mir jetzt Pflanzen kaufe und da steht drauf schattig und ich pflanze die auf die totale Sonnenseite, dann hat man da meistens nicht so lange Freude dran. Also da nochmal genau drauf zu gucken, das ist total gut, also dass man die Pflanzen passend zur Lichtsituation wählt, dass man entsprechend die richtige Größe an Pflanzbehälter nimmt und dann halt auch die entsprechende Pflanzerde, je nachdem, was ich für eine Pflanze habe. Also das sind so die Basics, genau. Mhm. Und wenn man da jetzt noch weitergehen würde, würde man halt auch drauf gucken, dass man bei den Töpfen irgendwie auch schaut, dass unten ein Loch drin ist, damit das Wasser gut abfließen kann und solche Sachen. Mhm. Also genau.
Muss man bei der Erde noch irgendwas Spezielles beachten?
Also wir sagen immer, dass man soll bitte Pflanzerde ohne Torf nehmen, weil Moore und Torf, das sind Gebiete, die sind wichtige CO2-Speicher und wichtige Lebensräume. Und da sollte man darauf achten, wenn man die Pflanzsäcke kauft, dass das explizit draufsteht, kein Torf. Weil selbst bei Bio, wenn da Bio draufsteht, heißt das nicht unbedingt. Also da gern nochmal drauf gucken, dass es wirklich ausgezeichnet ist, dass kein Torf drin ist. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, zum Thema Gießen nochmal, weil das ja was anderes ist, als wenn ich im Garten einen Garten habe mit viel Erde drunter. Auf dem Balkon mit meinen Töpfen sollte man im Auge behalten, dass man gerade im Sommer mehr gießen muss als in einem Beet zum Beispiel, weil ne, ich habe ja nicht so viel Erde. Dann generell auch, dass man versucht, vielleicht ein bisschen Regenwasser aufzufangen, wenn das möglich ist. Also zum Beispiel mit einer Regentonne, dass man nicht so viel Trinkwasser benutzt, ist natürlich auch super. Und dann natürlich von der anderen Seite her quasi, dass ich gar nicht so viel benötige, weil ich Töpfe habe mit Löchern drin, wo das Wasser zwar unten wieder rausfließen kann, was es braucht, damit die Wurzeln nicht dauerhaft im Wasser stehen, das würde der Pflanze schaden, aber dass ich unter meinem Topf immer einen Übertopf habe oder einen Untersetzer, wo das Wasser aufgefangen wird. So. Und vielleicht mir auch eine Drainageschicht nach unten in meinen Topf reinmache, unter meine Pflanzerde, die ich oben drüber habe. Und über dieses Loch, was ich unten in meinem Topf habe, eine Tonscherbe lege oder irgendwie einen flachen Stein, damit das Wasser zwar abfließen kann, aber ein bisschen vermindert. So, und dann halt gucken, ne? Dann steht das erstmal in dem Übertopf drin oder in meinem Untersetzer. Und da kann ich dann im Sommer, wenn ich ein bisschen mehr gieße, weil die tendenziell ja viel mehr Wasser dann brauchen, auch mal gucken, kontrollieren. Ah, da sehe ich da noch Wasser. Oder steht das jetzt seit 2 Tagen, die Pflanze im Wasser? Dann ist auch nicht mehr gut. Aber dann hat man es so ein bisschen unter Kontrolle. Und das Wasser fließt mir nicht so schnell weg, weil es ist immer so im Sommer, wenn ich da irgendwie drauf gieße, dann läuft zwar was raus, aber die Pflanze holt sich das dann noch nach und nach. So ein Stündchen später oder so ist es dann weg. Mhm. Weil so schnell können die Wurzeln das Wasser meist nicht aufnehmen.
Mhm. Noch ein guter Tipp. Gut, dann habe ich mir jetzt überlegt, was ich eigentlich vorhabe, was ich eigentlich machen möchte und habe meine Grundausrüstung mit Töpfen und Erde und so weiter. Aber wann sollte ich denn eigentlich mit der Planung beginnen? Also was ich wann wie einpflanze?
Also es geht eigentlich fast immer. Also Pflanzen ist halt klassisch, dass man das im Frühjahr macht, aber eigentlich das geht Herbst mindestens genauso gut. Es kommt ein bisschen drauf an, was man vorhat jetzt auch wieder. Vielleicht noch der Hinweis, wenn ich jetzt vorhabe, mir so einen riesen Urban Jungle, ne, mit riesigen Pflanzgefäßen irgendwie auf dem Balkon zu stellen, das extrem viel Gewicht hat durch sehr viele, sehr hohe, sehr große Pflanzgefäße und Regentonnen vielleicht nochmal, dass man ab irgendeinem Punkt auf so eine Statik noch achten müsste. Also Standardbalkon hat in der Regel ungefähr 300 Kilogramm pro Quadratmeter Nutzlast. Also das halt nur, wenn ich wirklich so, ne, was Großes vorhabe. Und dann vielleicht noch drauf zu achten, dass man, wenn man jetzt Pflanzen kauft, dass man nur solche auswählt, die gesund aussehen und nochmal genauer einen zweiten Blick drauf wirft, ob sie grüne Blattläuse auf der Unterseite vielleicht, ne, grüne Blätter und Blattläuse kann man manchmal im ersten Moment nicht erkennen. Und wenn man solche Pflanzen kaufen würde, dann übertragen die sich ganz schnell auf alle anderen Pflanzen. Ich habe also solche Sachen vielleicht noch ein bisschen beachten. Genau. Und dann sollte man natürlich noch gucken, dass man, wenn ich Pflanzgefäße jetzt kaufe und die sind größer oder je nachdem, wo ich die hinstellen will, dass das Thema Sicherheit irgendwie noch beachtet wird. Also, dass ich Pflanzgefäße immer so aufstelle, dass niemand verletzt werden kann, dass da nichts runterfällt, selbst wenn Sturm ist, ne, dass das gut gesichert ist, gerade wenn ich in der oberen Etage bin, dass ich halt sowas mitnehme.
Also bei mir ist das jetzt ja nicht der Fall, aber wenn ich mir vorstelle, mein Balkon ist nach Süden ausgerichtet und auf dem Balkon und dann auch in meiner Wohnung wird es im Sommer deswegen super heiß. Hast du da spezielle Begrünungstipps, die gegen Hitze helfen?
Also ich würde sagen, zum einen erstmal viel Grün hilft viel. Also viel hilft viel ist dann natürlich, je üppiger die Begrünung, desto besser. Und in dem Fall, also Schatten ist natürlich eine super Maßnahme, immer wenn es heiß wird. Also alles, was ein bisschen höher wachsen kann, ne? Also Pflanzen, die höher wachsen oder viel Blattmasse machen, ob das jetzt hier so ein Sichtschutz, den man vielleicht zur Seite hat. Also es gibt Kletterpflanzen, die da sehr gut geeignet sind. Da gibt's unterschiedliche Arten von Kletterpflanzen, die man hier nutzen kann. Also die kann ich auf meinem Balkon dann hochranken lassen. Wenn ich vielleicht sogar ein Gerüst drüber habe, was entsprechende Statik hat, dann sogar wie so eine Pergola begrünen von oben. Das ist natürlich super, weil Pflanzen noch mal besser kühlen, als wenn ich einen Sonnenschirm aufspanne. Also da sind Pflanzen immer super für. Also alles, was irgendwie Schatten bringt, von oben quasi runter. Also wie gesagt, kleine Bäumchen gehen ja auch irgendwie und so Kletterpflanzen kann man unterschiedlichst einsetzen. Ne? Also an der Wand hochklettern lassen, aber genauso zur Seite an einem Ranggerüst, ne? Was dann irgendwie natürlich für mich auf meinem Balkon Schatten bringt. Ansonsten, wenn es an der Wand ist, an der Hauswand, kann es auch eine Dämmwirkung haben für innen drinne, je nachdem, wie das Haus beschaffen ist. Und wenn ich es von oben natürlich nutze, so als Pergola, dann habe ich natürlich auf dem Balkon nochmal ganz anders Schatten. Das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Mhm. Genau, und es gibt auch Pflanzgefäße, die haben schon ein integriertes Klettergerüst. Da muss ich noch nicht mal an der Wand was festbohren oder so. Da ist dann wieder das Thema Vermieter nämlich, wo man drauf achten sollte, je nachdem, was man da macht.
Ah ja, okay. Ja, das ist ja eine gute Alternative. Vielleicht auch, wenn man handwerklich irgendwie nicht so ganz begabt ist.
Das ist dann, genau, und du kannst es natürlich gut nachher wieder mitnehmen, ne? Wenn du einen Kübel hast, wo das direkt schon integriert ist, dann ist das natürlich einfacher, als wenn du was an der Hauswand festmachst. Und wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob du, also es verhält sich ein bisschen so wie in den Innenräumen als Mieter, wenn du ein Bild an die Wand machen willst und einen Nagel dafür in die Wand schlägst, ist das erstmal in Ordnung. Mhm. Und genauso ist das auf deinem Balkon auch mit den Wänden. Wenn du aber jetzt irgendwie tief in die Wand willst, weil du da 20 Zentimeter durch die Dämmung, ich weiß nicht noch was, alles durch musst, weil du da dir ein dolles Klettergerüst überlegt hast, wo sehr schwere Pflanzen dran hochklettern wollen, da sollte man dann vorsichtig sein, weil das ja, ne, Rückstände hinterlässt oder was kaputt macht, und da dann mit dem Vermieter sprechen, das wäre wichtig. Mhm. Und für so Kletterpflanzen, es gibt da ziemlich viele unterschiedliche, also wie gesagt, Gerüstkletterpflanzen, die an einem Gerüst sich hochranken, und solche, die das nicht brauchen, die direkt an der Hauswand hochklettern, wie so ein Efeu zum Beispiel. Der kann aber eine Hauswand beschädigen, wenn die schon porös ist zum Beispiel. Hm. Und da gibt's sehr viele Unterschiede und viele tolle Pflanzen. Und wir haben auf unserer Internetseite auch eine Pflanzliste für so Kletterpflanzen speziell. Da kann man mal drauf gucken, sich inspirieren lassen, für was man halt haben möchte. Auch ob Sonne oder Schatten, ne? Für dich mit deinem, ja, schattigen Balkon wäre zum Beispiel, wenn deine Hauswand intakt ist und nicht porös. Ein Efeu in Ordnung, der ist aber langjährig, ne? Also den sollte man nicht nach 2 Jahren wieder abreißen, weil der so kleine Noppen hinterlassen kann, mit denen er sich so festklebt. Und da würde ich in dem Fall dann auch den Vermieter fragen, ob er damit einverstanden ist. Ansonsten, genau, Alternative immer so ein Kübel, wo schon eine Kletterhilfe dran ist oder je nachdem, wie dein Balkon so geschaffen ist, ob es da irgendwelche Streben gibt oder so, wo man was dran machen kann. Mhm. Immer passend zu der Pflanze, das Gewicht dann.
Hast du denn vielleicht so ein Tipp für eine Pflanze, für einen Südbalkon, wenn es jetzt super heiß ist und da würdest du sagen, boah, die Kletterpflanze, die kannst du irgendwie jedem empfehlen, die ist vielleicht pflegeleicht, wächst schnell und gut an einem Gerüst oder?
Also es gibt so viele, ne? Ich finde die alle toll. Aber ich persönlich finde ja immer super, wenn man Kletterpflanzen nimmt, die mir auch noch irgendwie was zu essen bieten. Also zum Beispiel Stangenbohnen, die wachsen bis 4 Meter hoch, wachsen total schnell, sind einjährig, haben rote Blüten, total hübsch, finde ich zumindest. Und dann kannst du im späten Sommer kannst du anfangen zu ernten und hast quasi was zu essen auf dem Balkon wachsen. Ist halt eine einjährige Pflanze, kannst du jedes Jahr dann also wechseln. Und gerade wenn du sagst, mal ausprobieren, ist so eine einjährige ja total gut geeignet.
Guter Einstieg, ja. Und hat noch einen Snack nebenbei auf dem Balkon. Ja, klingt gut. Wenn ich einen Südbalkon hätte, würde ich das, glaube ich, im Frühling direkt angehen. Da ich ja zur Miete wohne, kann ich ja nicht alle Maßnahmen, die zur Klimaanpassung am gesamten Haus und Garten sinnvoll wären, selbst umsetzen. Welche Begrünungsmaßnahmen gibt es denn noch, die aber von meinem Vermieter umgesetzt werden müssen, die ich also nicht selbst umsetzen kann?
Ja, also im Prinzip alles, was so größer wäre, ne? Also eine große Fläche. Wenn es nicht dein Eigentum ist, ist es natürlich, ne, da muss man natürlich ein bisschen anders rangehen. Das heißt, wenn ich jetzt gerne eine ganze Fassade von einem mehrstöckigen Haus irgendwie mit einer Kletterpflanze begrünen würde, da sollte man auf jeden Fall mit dem Vermieter mal vorher drüber sprechen. Oder auch eine Dachbegrünung zum Beispiel. Es gibt ja auch Wohnhäuser, wo die oberste Wohnung sich besonders aufheizt im Sommer, weil obendrauf ein Flachdach einfach ist und das dann sehr stark sich erhitzt. Und so eine Dachbegrünung kann da richtig viel bewirken. Oder auch anders, da müsste man natürlich auch, das sollte man auch nicht aus eigener Tasche bezahlen, auch sowieso schon nicht, aber einfach umsetzen. Da sollte man auf jeden Fall mit dem Vermieter drüber sprechen oder das mal anregen. Es kann ja auch eine Wertsteigerung der Immobilie für den Vermieter sein, ne, wenn das irgendwie begrünt ist. So, das macht ja auch was. So, und ja, oder wenn man als Mieter auf so Garagendächer guckt, wenn man da die Fenster rüber hat, das wäre natürlich auch viel schöner, wenn das begrünt ist. Da könnte man zum Beispiel auch mit dem Vermieter mal drüber sprechen. Und dann das Thema, was auch bei vielen Mehrfamilienhäusern auch ist, dass dort der Vorgarten nicht gerade insektenfreundlich ist oder naturnah, sag ich jetzt mal. Und dass es hier auch einige Schottergärten gibt, wo man vielleicht auch gerne das ändern würde und sich vielleicht mit anderen Mietern im Haus zusammentun würde. Und da mal mit dem Vermieter an so einer Stelle drüber sprechen. Also an solchen Stellen könnte man das oder sollte man es auf jeden Fall machen und nicht einfach losrennen und was tun. Das könnte problematisch werden.
Hast du denn da vielleicht noch so ein paar Tipps, wie man seinen Vermieter oder seine Vermieterin überzeugen könnte? Also jetzt zum Beispiel mal angenommen, ich würde jetzt in einer Dachgeschosswohnung wohnen, wie du schon eben erwähnt hast, und im Sommer wird es einfach super heiß und ich hätte gerne ein begrüntes Dach. Wie könnte man da vielleicht am besten vorgehen?
Zum einen würde ich mal die Vorteile, die haben wir anfangs schon mal ein bisschen besprochen, aber die Vorteile unterscheiden sich so ein bisschen zwischen Fassaden, Dachbegrünung und Schottergarten oder ne, was eine Begrünung daraus macht. Und sich die Vorteile hier vielleicht mal rausziehen. Das sind nämlich einige, die man dem Vermieter nennen könnte. Dann ist es auch so, dass vieles gefördert wird. Und da vielleicht mal gucken, wenn er da ein bisschen Geld zurückkriegt, je nachdem, was man macht und in welcher Stadt man lebt, ist das sehr unterschiedlich. Wir haben bei uns auf der Internetseite auch für jede Stadt aufgeführt in NRW, welche Fördermaßnahmen es gibt. Da kann man sich mal informieren und findet das auch zugeschnitten für seine Stadt oder seine Gemeinde. Das ist vielleicht auch nochmal gerade so Geld, ne? Ist ja immer so ein Thema. Dann könnte man auch das Gründachkataster im Internet mal googeln. Für NRW ist das. Da gibt's so eine Analyse für Dachbegrünung. Also da kann man mal seine Adresse eingeben, wo man wohnt. Und dann kann man sich anschauen für Dachbegrünung, ob das Dach dort geeignet wäre. Und sich auch Kosten ausrechnen lassen dafür, so ganz grobe Kosten, dass man mal eine Vorstellung davon kriegt. Das ist vielleicht als Argumentationshilfe auch gar nicht so verkehrt. Der Punkt Statik ist da nicht mit enthalten. Das ist bei Dachbegrünung sehr wichtig. Ob das geeignet ist, das muss man woanders nachschauen. Aber so als Tool ist das ganz gut. Genau, wir sind doch gerade dabei, Papiere für so Sachen auszuarbeiten als Argumentationshilfe. Das wird dann bei uns auf der Internetseite demnächst hinterlegt.
Okay. Ja, du hattest ja eben schon den Schottergarten erwähnt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es recht teuer ist, den komplett in einen grünen Garten umzuwandeln. Gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten? Also, weil Geld spielt ja leider große Rolle.
Ja, gerade beim Schottergarten, ne, das ist natürlich super, wenn man versucht, da was zu verändern, weil es sehr viele Nachteile mit sich bringt, also auch das Aufheizen und auch, dass das Wasser irgendwann, das Regenwasser nicht mehr richtig abfließen kann und mal von den Insekten ganz abgesehen, dass die da nichts finden. Ja, es gibt verschiedene Stufen, die man quasi machen könnte. Also natürlich ist am besten, wenn man den ganzen Schotter und vor allem dieses Vlies, was unten drunter ist, das nennt sich häufig Unkrautvlies, wenn das alles rausgenommen wird, wenn das aber aus irgendeinem Grund gar nicht geht, dann kann man als Alternative auch gucken, dass man, je nachdem wie hoch die Steine oder wie tief die Steine drin liegen, dass man auf jeden Fall diese Folie ordentlich durchlöchert, damit das wieder richtig abfließen kann. Und das ist eh auch Quatsch mit dieser Unkrautfolie, weil dann wächst zwar von unten am Anfang kein Unkraut, aber von oben fällt ja aus der Umgebung, da gibt's ja auch Pflanzen. So, da fallen dann die Samen hin und dann wächst trotzdem Unkraut. Also eh blödes Zeug. So. Also irgendwie gucken, dass man da möglichst viele Löcher reinmachen kann, dass das im Wasser auch wieder gut abfließen kann. Und dann, wenn ich nicht den ganzen Schotter entfernen kann, ein Teil und stattdessen dann mit Erde oder Sand auffüllen, dann muss man sich vorüberlegen, was möchte ich denn da anlegen, wenn ich irgendwie eine Trockenwiese, so, also wenn ich eine Wiese anlegen will zum Beispiel, dann halt nicht mit viel Kompost, sondern mit Erde und Sand gemischt, das vermischen und dann Blumensamen säen. Es kommt ein bisschen drauf an, was man macht, aber wenn man das durchmischt mit anderen Erden, so dass die Pflanzen da auch Nährstoffe ein bisschen finden, kann man das schon auch verändern. So, man muss halt gucken, dass man Pflanzen auswählt, die dann gut zu dem passen, was ich vor Ort am Boden habe. Ne? Also meistens sind das dann eher trockene Standorte, weil ich ja nicht so einen lehmigen Boden habe wie im Garten normalerweise. Mhm. Aber man kann, wie gesagt, durch so eine Durchmischung mit Sand und anderen Bestandteilen kann man schon auch eine Erde schaffen, wo verschiedene Pflanzen oder spezielle Pflanzen wachsen. Und dann habe ich auch wieder Insekten dort und eine andere Art vom Klima.
Ja, Annika, ich beende das Gespräch immer mit der Rubrik Zukunftsmusik. Und wenn du dir etwas für die Klimaanpassung durch Begrünung wünschen könntest, was wäre das? Also wie sieht deine Wunschvorstellung zu dem Thema aus?
Also ich fände es super, wenn die Leute ins Machen kommen würden. Also es muss ja nicht direkt die Riesendachbegrünung sein oder die, ich weiß nicht, mehrstöckige, überwuchernde Kletterpflanze. Aber wenn jeder ein bisschen anfängt, so, egal ob ein Balkon oder eine Fensterbank oder irgendwas anderes, wenn jeder anfängt, gerade in den Bereichen, wo es so zu asphaltiert und betoniert ist in den Innenstädten, wenn jeder da ein bisschen anfängt, an Begrünung was zu machen, ich glaube, das könnte super werden. Also es ist ja, wir sagen ja immer dazu, jeder Meter zählt und das finde ich ist absolut wichtig bei dem Thema und ja, das fände ich super, wenn jeder einfach mal ein bisschen anfängt. Und dann merkt man auch währenddessen, würde ich ja denken, dass das irgendwie total Spaß macht, zum Beispiel hier so mit so einer Kletterpflanze, wo ich dann Bohnen ernten kann oder sowas. Und jeder so ein bisschen guckt, was für eine Pflanzen finde ich denn toll? Und dann macht das auch Spaß. Und ich meine, das ist einfach super, wenn man auf dem Balkon zum Beispiel dann Vögel und Insekten beobachten kann und so. Das ist natürlich auch noch ein ganz anderer Wohlfühlwert, den man dann am Haus haben kann mit ein bisschen Begrünung.
Ja, vielen Dank, Annika, für das interessante Gespräch. ich konnte auf jeden Fall auch viel für mich mitnehmen und bereite mich jetzt schon auf den Frühling vor, wenn die Pflanzsaison so richtig startet. Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
In dieser Loslegen-Folge haben wir uns angeschaut, wie MieterInnen Maßnahmen zur Klimaanpassung mithilfe von Begrünung umsetzen können. MieterInnen sind besonders stark von den Klimafolgen betroffen. Sie wohnen mehrheitlich in Städten mit einer engen Bebauung und vielen versiegelten Flächen. Ein besonderes Problem ist dabei, dass dadurch Hitzeinseln entstehen. Was dagegen hilft? Mehr Grün in der Stadt. Auch wenn der Spielraum von MieterInnen im Vergleich zu HauseigentümerInnen natürlich etwas geringer ist, können sie aber mit Hilfe von Begrünung mehr machen, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Im Gespräch war Annikas Begeisterung für Pflanzen und Begrünung für mich sehr ansteckend. Vielleicht geht es euch ja genauso und ihr habt auch Lust bekommen, etwas mehr Grün in euer Leben zu bringen. Dann schaut auf jeden Fall mal in die Shownotes zu dieser Folge. Da findet ihr alle Links, die Annika erwähnt hat und die euch bei der Planung bestimmt weiterhelfen werden. Viel Spaß beim Loslegen. Tschüss und macht's gut.